Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
So schnell kann es gehen. Es gibt so viele wichtige Themen in diesem Land. Den Klimawandel zum Beispiel. In normalen Zeiten sind die Talkshows voll damit. Politiker streiten über die richtigen Maßnahmen. Fridays for Future geht auf die Straßen. Viele Menschen beschäftigt das sehr, aber seit ein paar Wochen Funkstille. Das Corona-Thema hat alles andere überlagert. Andere Themen fanden kaum noch statt. Heute wollen wir mal ein kleines bisschen dagegen steuern und wir nutzen die Gunst der Stunde. Diese Dame hier ist in normalen Zeiten schwer zu kriegen. Sie ist die gefragteste Energieökonomin der Republik, Professor Claudia Kempfert vom DIW, dem renommierten Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Hat Corona Ihr Leben auch langsamer gemacht?
Absolut, total ausgebremst, muss man sagen. Denn in der Tat war es ja so, bevor jetzt der Shutdown kam, dass ich auch viel unterwegs zwar das Buch vorbereitet habe, Vorträge gehalten habe und all das fiel nun weg von heute auf morgen und man ist im Homeoffice. Es hat aber auch ein bisschen uns dazu gebracht, nochmal zu besinnen auf die wesentlichen Projekte, die jetzt anstehen und aus dem Grund auch eine gewisse Erleichterung da, dass auch mal Zeit ist, auch für so Gespräche wie heute. Das macht ja Spaß.
Wie viele Interviewanfragen pro Monat haben Sie normalerweise und wie viele waren es in den letzten Wochen?
Also das kann ich schwer schätzen. Es ist immer sehr unterschiedlich, welche Themen tatsächlich gerade da sind. Der Klimawandel, haben Sie eben gesagt, ist in den Talkshows, aber das war jahrelang überhaupt gar nicht so. Also als die Flüchtlingsdebatte war, hatten wir überhaupt gar kein Klimaschutzthema. Da waren es dann ganz, ganz wenig Anfragen auch von der Presse und als Fridays for Future wieder ein bisschen aktiver wurde, das Thema auch in die Öffentlichkeit kam, da gibt es dann auch mal mehr Gesprächsbedarf und das finde ich auch gut, weil wir brauchen ja auch eine öffentliche Diskussion zum Thema.
Wir nehmen uns heute 2 Stunden Zeit, um Claudia Kempfert ein bisschen näher kennenzulernen und über das neue Buch zu reden. Das heißt nicht Friday for Future, sondern Mondays for Future. Ich bin gespannt.
HR1, genau meins.
Seit ein paar Wochen erleben wir Zustände, von denen Klimaschützer eigentlich nicht zu träumen wagten. Die meisten Klimakiller Nummer 1 stehen auf dem Boden, die Flugzeuge natürlich. Der Berufsverkehr ist reduziert, weil immer noch viele Menschen Homeoffice machen. Die globale Pandemie zwingt uns zu diesem Stillstand. Dadurch ist natürlich automatisch auch der CO2-Ausstoß rapide gesunken. Professor Claudia Kempfert setzt sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Energiewende und Klimawandel auseinander. Dieses Szenario hatte irgendwie keiner auf dem Zettel. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise jetzt bereits auf das Klima?
Ja, es hatte keiner auf dem Zettel und es ist ja auch eine schreckliche Krise. Das will ja gar keiner haben und das wollen wir eigentlich gar nicht durchleben. In der Tat sind die Emissionen massiv gesunken. Das liegt daran, dass der Flugverkehr sehr stark reduziert wurde, dass der Autoverkehr sich auch reduziert, dass viele in den Städten auch auf Fahrräder umsteigen. Die Industrie ist stillgelegt. Die Emissionen werden sicherlich zu einem gewissen Umfang niedriger sein. Es ist die Frage, wann wir wieder anfangen mit der Wirtschaft, wann es also wieder losgeht und wie schnell dann der Shutdown beendet wird und was dann mit der Wirtschaft passiert. Da kann es dann auch sogenannte Rebound-Effekte geben. Das heißt, man überschießt wieder und es kommen sogar hinterher noch mehr Emissionen, als man vorher eine Zeit lang eingespart hat. Also aufs Jahr gerechnet kann man da heute keine verlässliche Prognose geben. Und man muss auch sagen, das sind natürlich Klimaschutzeffekte, die wir so nicht wollen. Das ist ja zu einem wahnsinnig hohen Preis erkauft. Das ist nicht das Ziel, dem muss es wirklich darum gehen, Klimaschutz so zu gestalten, dass die Wirtschaft auch funktionieren kann, aber auf einem nachhaltigen Weg.
Immerhin, so haben wir die Klimaschutzziele in Deutschland dank Corona längst erreicht. Können wir uns ja auch das Demonstrieren ersparen?
Also ich wage auch zu bezweifeln, dass wir die Klimaziele dank Corona schon längst erreicht haben, weil wir nicht genau wissen, wann es mit der Wirtschaft wieder losgeht und ob es nicht sogenannte Überschießeffekte gibt. Das heißt, wenn es wieder losgeht, wird viel nachgeholt und dann kommen sogar noch mehr Emissionen. Solange wir diese Emissionsreduktion nicht erreichen mit konkreten Klimaschutzanstrengungen, ist das kein Erfolg, den wir uns in irgendeiner Form auf die Fahne schreiben können. Insofern brauchen wir die Fridays for Future Bewegung tatsächlich weiter. Wir brauchen die For-Future-Bewegung in der gesamten Facette, weil das Klimapaket Green Deal ist zwar ein erster richtiger Schritt auch auf der europäischen Ebene in die richtige Richtung, aber es muss noch sehr viel mehr passieren. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ziel und da wird es dann tatsächlich auch wieder Bewegungen geben. Im Übrigen, Die Fridays for Future sind im Netz auch sehr aktiv. Die sind gar nicht ruhiger geworden, nur anders aktiv geworden.
Nun heißt Ihr neues Buch Mondays for Future: Freitags demonstrieren, am Wochenende diskutieren, am Montag dann anpacken und umsetzen. Dabei duzen Sie Ihre Leserinnen und Leser. Das heißt, wollen Sie dieser Jugendbewegung sowas wie einen theoretischen Unterbau geben oder was bezwecken Sie?
Nicht nur der Jugend, aber es sollte schon eine moderne Sprache gewählt werden, dass wir uns alle angesprochen fühlen, und zwar die gesamte Gesellschaft und alle, die sich einbringen wollen. Das ist nicht nur auf die Jugend gemünzt, sondern an alle Gesellschaftsgruppen, die sich fragen, also einerseits erstmal auch ein Informationsthema haben, die gerne wissen wollen, wie die Sachlage ist, wie der Kenntnisstand ist. Da bereite ich ja sehr viel Informationen auf mit Frage-Antwort in dem Buch, und dann gebe ich auch viele Tipps, wo man sich einbringen kann. Und mir ist sehr wichtig, dass wir Solidarität brauchen, eine gute Demokratie, die auch standhaft ist, die funktioniert mit all ihren Baustein, und jeder kann sich an jeder Ecke einbringen, sei es im Unternehmen, sei es im Verein, in der Schule, in der Familie, also kleine Generationenverträge schließen mit allen, die dazugehören, und dann auch die kleine Zielvereinbarungen haben in Richtung Klimaschutz oder wo man sich in Nachhaltigkeitsaspekten einbringen kann, aber da auch alle Facetten nutzen. Und das finde ich sehr wichtig, und aus dem Grund wollte ich eben auch mit diesem Buch Mut machen. Es ist das nach der Freitagsdemonstration und der Samstagsdiskutiererei und dem Sonntag, wo noch Sonntagsreden geschwungen wurden, ist jetzt die Zeit der Arbeit angekommen, und wir müssen etwas tun, und damit will ich einerseits informieren, aber auch Mut machen und aufrufen, wirklich geschlossen etwas zu tun.
Wie sie das macht, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, aber erst wollen wir sie gleich nochmal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Claudia Kempfert muss schon in ihrer Jugend sehr wissbegierig gewesen sein, sonst wäre dieser Lebenslauf kaum denkbar. Können Sie sich noch daran erinnern, in welchem Alter ungefähr Ihr Forschergeist erwacht ist?
Oh, da war ich sehr jung.
Sehr jung?
Ja, also ich kenne das jetzt nicht aus meiner eigenen Erinnerung, sondern aus der von meiner Schwester, die mir immer gesagt hat, es war wirklich auch teilweise anstrengend mit mir, in die Natur zu gehen, weil ich jeden Wurm, jedes Tier untersucht habe und wissen wollte, was da los ist, und alles hinterfragt habe. Und die hat mir, das stimmt wirklich, sie wird es ja jetzt vielleicht auch hören, weil sie in Frankfurt ist und regelmäßig dieses Programm hört, mir recht geben, dass das auch etwas ist, wo sie schon sehr früh gesagt hat. Also wenn die nicht Forscherin wird, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist so dieses Wissbegierige, wo ich auch immer neugierig, noch immer durch die Welt gehe und alles wissen will.
Aber es begann mit den Regenwürmern. Es waren nicht immer Zahlen, Daten und Grafiken und Kurven.
Ich glaube, es begann mit Marienkäfern, ehrlich gesagt. Es waren nicht die Regenwürmer.
Sie haben sie
gequält.
Flügel ausgerissen.
Nein. Ich habe Marienkäfer gesammelt und wollte unbedingt wissen, warum die alle unterschiedlich aussehen und warum die unterschiedliche Punkte haben. Aber Sie sprechen ein kleines Trauma an. Ich habe nämlich diese Marienkäfer gesammelt und habe die ganz stolz auch im Garten deponiert, und am nächsten Tag waren dann alle weg und teilweise auch von einer Spinne angefuttert. Und das fand ich grauenhaft, wo ich dann dachte, also meine Marienkäfer kann ich nicht weiter untersuchen. Die Natur hat da irgendwie reingefunkt. Regenwürmer waren, glaube ich, auch mal irgendwann dabei, weil wir waren oft an der Nordsee und da waren viele, viele Regenwürmer.
Die Wattwürmer.
Wattwürmer,
ja, genau.
Ja, genau.
Wie kamen Sie denn dann auf die Volkswirtschaftslehre? Das ist ja dann noch ein ganz anderes Thema.
Ja, das ist eine gute Frage. Also nach der Schule, nach dem Abitur wollte ich unbedingt studieren, habe Wirtschaftswissenschaften angefangen, auch mit Schwerpunkt BWL damals in Bielefeld. Und das fand ich spannend, aber viel spannender fand ich die Volkswirtschaftslehre. Also wie funktionieren Märkte? Welche Rahmen gibt es da? Warum bewegen sich bestimmte Akteure in der Volkswirtschaft so, wie sie das tun? Welche Möglichkeiten hat man da? Und da fingen auch schon die ersten Themen an in Richtung Ölkrise und wie funktionieren Ölmärkte und welche Zusammenhänge gibt es da, wenn man strategische Akteure hat, also die dann mit einem bestimmten Interesse sich auf die Märkte bewegen. Und das fand ich hochspannend. Dass ich da jetzt aber ein Leben lang mit zu tun habe, fast, das hätte ich jetzt damals aber auch nicht gedacht.
Claudia Kempfert über ihren Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Professor Claudia Kempfert. Sie lehrt an der Hertie School of Governments in Berlin und leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Wie stark sind Sie noch mit Ihrer alten Heimat verbunden?
Sehr stark. Ich wohne in Oldenburg. Das ist sogar mein Erstwohnsitz und das werden wir auch nicht ändern. Wir sind viel an der Nordsee unterwegs. Die Familie wohnen auch noch, oder beide Familien, auch die von meinem Mann in Delmenhorst. Und da sind wir auch noch häufig und insofern eine starke Verwurzelung. In Berlin bin ich von Montag bis Freitag und häufig am Wochenende in der Heimat.
Und der erste Musikwunsch zeigt das ganz deutlich. Jemand wie Sie muss sich natürlich Element of Crime wünschen.
Ja.
Wie kommen Sie auf die Idee, ein Lied mit dem Titel Delmenhorst zu schreiben?
Ja, ich finde es großartig, mag dieses Lied. Ich mag Elements of Crime sowieso, aber auch schon vorher. Und ich mag Sven Regner, ich finde ihn großartig, auch als Schauspieler, Neue Fahr Süd. Also er hat da einen gewissen Humor. Und wenn man aus dieser Heimat kommt, versteht man das umso besser. Und er hat es hervorragend vertont, finde ich, auch mit dem Schmerz, den er da reinbringt. Und es passt.
Tut Delmenhorst weh?
Aber ich behaupte, und das wird mir Sven Regner irgendwann nochmal beantworten müssen, dass in Delmenhorst es kein Getränke Hoffmann gibt. Weil wir hatten dort nie ein Getränke Hoffmann, den gibt es in Berlin und überall, aber aus meiner Kenntnis nicht. Aber das muss er mir irgendwann noch beantworten, ob er das hinzugedichtet hat oder ob das real ist. Nein, es passt so mit dem, wie er das beschreibt. Da geht es ja auch um so ein bisschen so eine Liebesgeschichte, wenn ich das richtig verstehe. Und das, wie er das vertont, finde ich, passt hervorragend. Das Lied ist großartig, einfach großartig.
Delmenhorst für Claudia Kempfert.
Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist. Und das ist immer Delmenhorst. Es ist schön, wenn's nicht mehr wehtut. Und wo zu sein, wo du nie warst. Hinter Hochding ist ein Graben. Der ist weder breit noch tief. Und dann kommt gleich Getränke auf Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst.
HR1 Talk.
Claudia Kempfert stellt in ihrem neuen Buch 123 Fragen rund um das Thema Klimaschutz und Energie und beantwortet sie dann gleich selbst. Fragen, die in Diskussionen immer wieder kommen, die ja auch berechtigt sind. Zum Beispiel hört man oft, was bringt es denn, wenn ich mein altes Auto abschaffe, wenn gleichzeitig in Brasilien der Regenwald so schnell abgebrannt wird wie nie zuvor? Können Sie solche Bedenken nachvollziehen?
Absolut. Und es ist ja auch berechtigt, dass man sich Dinge fragt, wenn wir global sehen, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Wenn in Brasilien jetzt mit einem Präsidenten Dinge entschieden werden, die Natur so nachhaltig zu zerstören, das kann einem auch nur zum Weinen bringen, muss man sagen. Und da muss man auch politische Antworten finden, wie man das stoppt. Und deswegen verstehe ich, dass es sich jeder fragt, naja, was kann ich tun? Aber ich will eben deutlich machen, auch mit dem Buch, jeder kann etwas tun. Und jeder kleine Schritt zählt auch. Weil wenn wir das alle tun würden, dann wären wir schon einen ganzen Weg weiter. Aber jeder hat auch nur einen begrenzten Umfang, was zu verändern. Weil wir haben ja eine Grundschädigung des Klimas, was aus Industrie kommt oder aus dem Verkehr, was wir gar nicht beeinträchtigen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man schon auch guckt bei den Konsumentscheidungen, was ich machen kann, aber gleichzeitig auch politisch in irgendeiner Form wirkt, in seiner Familie, im Verein, wo auch immer, auch Mitstreiter sucht, um Dinge auch nachhaltig zu verändern. Und das bringt dann wirklich was.
Sie sind nicht die Frau, die alles verbieten will, was Spaß macht.
Es geht überhaupt nicht um Verbieten, was Spaß macht. Im Gegenteil, ich will ermöglichen, was Spaß macht. Wir sehen doch auch im Moment, dass Fahrradfahren enorm viel Spaß machen kann. Vor allen Dingen in einer Stadt, wo wir nicht permanent von dem Autoverkehr so beeinträchtigt werden, negativ beeinträchtigt werden. Sondern hier geht es wirklich darum, Dinge zu machen, die uns allen gut tun und auch die Lebensqualität erhöht. Freiheit bedeutet, wenn wir in einer Umwelt leben, die intakt ist. Wenn wir die Natur erleben, die intakt ist. Darum geht es. Und das, finde ich, ist ein Urfreiheitsbegriff, der sehr wichtig ist.
Dann sagen viele Leute auch, letztlich ist Klimapolitik was für Leute mit Geld. Elektroautos sind teuer, nach jedem Billigflug soll ich eine CO2-Abgabe bezahlen, das preiswerte Steak aus der Massentierhaltung ist auch böse. Also wer wenig Geld hat, kann sich Klimaschutz kaum leisten?
Wer wenig Geld hat, betreibt die ganze Zeit Klimaschutz, weil seine Klimabilanz komplett niedrig ist. Weil diese Menschen mit wenig Geld in einer kleinen Wohnung wohnen, die gar nicht viel Emissionen verursacht, die sich kein Auto leisten können. Diese Menschen gibt es auch. Die Klimabilanz von denen ist sowieso sehr niedrig. Es geht genau um die, die sowieso einen hohen Fußabdruck haben, die es sich auch leisten können, auf Alternativen umzustellen. Und deswegen braucht man da Preiskorrekturen und auch Korrekturen, dass eben die Schäden, die damit einhergehen, eingepreist. angepasst werden. Darum muss es gehen, dass der Flug dann nicht 15 Euro kosten darf, sondern der wird eben dann teurer sein. Aber mobil sein müssen auch alle Menschen, egal welche Einkommensschicht. Und im Übrigen sind ja diejenigen, die ganz niedrige Einkommen haben, häufig diejenigen, die am meisten Leidtragende sind von den Umweltverschmutzungen. Die wohnen nämlich an den großen Straßen und können sich das nicht leisten, nach draußen aufs Land zu ziehen und müssen die Abgase und Stickoxide jeden Tag einatmen und werden krank. Für diese Menschen, für alle Menschen müssen wir die Änderungen machen, damit wir gemeinschaftlich auch gesund leben können, egal wo. Aber auch mobil sein. Und im Übrigen auch ein Flug kann klimaschonend sein. Wir wissen, wie die Technik geht. Auch das wäre möglich, wenn man schon früh hätte auch umgesteuert und auch entsprechende Maßnahmen eingeführt. Aber da scheut sich die Politik. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe für die Politik, die wir jetzt auch aktuell gut besprechen können, weil jetzt geht es ja auch darum, Luftfahrtbetriebe zu retten, da vielleicht sogar einzusteigen. Das sollte man dann machen und auch gleichzeitig alles tun, damit umgesteuert wird.
Kann man solche Sachen gleichzeitig machen? Oder besteht nicht eher das Risiko, dass man sagt, jetzt müssen wir erstmal die Wirtschaft retten und diese Ziele werden wieder hinten angestellt?
Die Gefahr besteht, weil jetzt diejenigen, die das alles nicht wollen, das nutzen für deren Argumentation. Das hört man ja jetzt auch schon und dann wird gesagt, Klimaschutz ist nur was für Luxuszeiten. Nein, es ist genau jetzt die richtige Zeit, weil wenn wir das jetzt nicht machen, steht die nächste Krise vor der Tür. Weil wenn wir jetzt investieren, sowieso Geld geben für Investitionen, dann bitte abklopfen auf Klimaschutz, weil jegliche Fehlinformation, das sehen wir doch aus 2008, 2009, bedeutet, dass wir in den nächsten 10 Jahren dann die Probleme haben. Heute erreichen wir die Klimaziele nicht, also im Straßenverkehr sind die Emissionen zu stark gestiegen, wir haben Feinstaubprobleme in den Städten, wir haben Stickoxidprobleme in den Städten. Das ist entstanden aus der letzten Krise, wo wir Abwrackprämien gezahlt haben für Autos, die neu sind, die sind effizienter, aber sie haben auch eine höhere negative Umweltwirkung. Mit dem schlagen wir uns heute rum und deswegen ist das, was wir heute entscheiden, so wichtig. Das hat Auswirkungen auf die nächsten 10 Jahre. Wenn wir uns da nicht dran orientieren, dann erreichen wir die Pariser Klimaziele auf gar keinen Fall.
Claudia Kempfert in HR1. Und in der nächsten Stunde verschenken wir 3 handsignierte Exemplare ihres Buches Mondays for Future. Politikberatung ist ein Teil der Arbeit von Professor Claudia Kempfert, die Bundesregierung zum Beispiel, die EU-Kommission auch schon. Das ist das eine, aber sie hat sich auch schon 2-mal im Wahlkampf einspannen lassen und zwar bemerkenswerterweise von verschiedenen Parteien. In Nordrhein-Westfalen hat sie die CDU als energiepolitische Expertin im Wahlkampf unterstützt und wenig später in Hessen die SPD. Wie kann das sein? Ist es Ihnen egal, für wen Sie Politik machen?
Überhaupt nicht. Aber die Partei oder auch, das ging ja hier um Landesparlamente, die tatsächlich vernünftige Antworten haben wollen oder suchen in ihrem Programm und da auch Antworten gegeben haben, die unterstütze ich da gerne. Und das war einmal in Nordrhein-Westfalen, da hätte man sehr gute Sachen machen können. Leider hat das nicht geklappt, aber auch in Hessen. Also insofern gibt es da viele Anfragende und 2-mal habe ich gedacht, ich will das auch mal ausprobieren, ob man sich eher dann auch in der aktiven Welt einbringen kann und habe da im Wahlkampf auch einiges gelernt und beides Mal hat es ja nicht geklappt und ich bin weiter hauptberuflich in der Wissenschaft tätig.
Beide Kandidaten, die Sie unterstützt haben, sind damals gescheitert. In Nordrhein-Westfalen war es Norbert Röttgen, in Hessen Thorsten Schäfer-Gümbel. Der ehemalige hessische SPD-Chef ist ja kein aktiver Politiker mehr. Aber wir haben ihn dennoch mal erreicht und haben ihn gefragt, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist, sie im Jahr 2013 in sein Wahlkampfteam zu holen. Die Antwort möchte ich Ihnen mal kurz vorspielen.
Claudia Kempfert weiß vor allem, wovon sie redet. Sie versteht einfach was von ihrer Sache. Und das fand ich sehr beeindruckend, genauso wie, dass sie in Diskussionen ihre Position gehalten hat, auch in schwierigen Momenten. Und man ist drittens aus keinem Gespräch dümmer rausgekommen, als man reingegangen ist, weil man immer was Neues gelernt hat. Und das schätze ich sehr.
Also ich finde es interessant, wie er das zusammengefasst hat und das stimmt auch, würde ich schon sagen. Also die Position, die ich da vertrete, die kann ich auch durchaus in einigen schwierigen Diskussionsformaten vortragen und dass ich jetzt was von der Sache verstehe, glaube ich, ist, denke ich, tatsächlich auch so.
Ja. Keine falsche Bescheidenheit. Ja. Sind Sie im Nachhinein eigentlich froh, dass Sie damals nicht in die aktive Politik gegangen sind? Also wissenschaftliche Unabhängigkeit und Kabinettsdisziplin, das kann ja nun schnell kollidieren.
Im hessischen Wahlkampf war es so, dass man da eher dann so eine Expertenrolle oder eher so einen Expertenstatus hätte bekommen. Und das hätte ich mir da gerne angeschaut, ob das möglich gewesen wäre in der Konstellation. Also traurig bin ich da überhaupt nicht. Ich habe da viel gelernt in der Zeit, also auch mit Thorsten Schäfer-Gümbel. Was ich wirklich gern gemacht habe, da denke ich heute noch oft dran, das ging mir in Nordrhein-Westfalen genauso, ist, dass man ja viele, viele Bürger besucht, viele Kommunen. Gerade in Hessen sind ganz, ganz tolle Kommunen, auch Regionen mit 100% erneuerbare Energien. Und wie die auch kämpfen vor Ort und was sie alles erleben und umsetzen, da möchte ich nichts vermissen. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch viel unterwegs in Deutschland, besuche auch noch viele, weil man kann dort enorm viel lernen.
Zum Schluss hier noch ein kurzer Gruß von TSG, wie man ihn gerne nennt, an Claudia Kempfert.
In diesen Tagen vor allem erst einmal bleiben Sie gesund und zweitens bewahren sich Ihre Argumentationskraft, Ihre programmatische Klarheit. Das Land hat ganz sicherlich etwas davon, mit meinungsstarken Wissenschaftlern große Herausforderungen angehen zu können.
HR1 Talk.
Professor Claudia Kempfert ist unser Gast, Expertin für Klima und Energie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie wird immer dann gefragt, wenn es um die Kosten der Energiewende geht. Und sie kann tatsächlich so reden, dass normal intelligente Menschen das alles verstehen. Das ist bei deutschen Professoren ja leider, leider oft anders. Wo haben Sie das gelernt?
Claudia, wenn du Dinge erklärst, erkläre es so, als wenn deine Oma mit am Tisch sitzt und das alles verstehen will. Das habe ich in den USA gelernt, dass es ganz, ganz stark darauf ankommt, dass man Dinge einfach verständlich kommuniziert, auch wenn sie noch so kompliziert sind. Und je einfacher und je kürzer, desto besser. Und das ist dort eine Auszeichnung, wenn man das schafft. Und im Übrigen auch sich dann in der Öffentlichkeit zu äußern, das war jetzt damals zumindest überhaupt in Deutschland noch gar nicht gang und gäbe.
Sie machen sich ja nicht nur Freunde mit Ihren Thesen. Wie stark ist der Widerstand zum Beispiel von Gegnern der Windenergie?
Auch dank der USA-Studien wird immer mehr aufgearbeitet, wie das funktioniert mit dem Gegenwind. Das ist tatsächlich eine bestimmte Methode, die da abgearbeitet wird, oftmals orchestriert und oftmals finanziert durch PR-Kampagnen. Und da sind bestimmte Interessen dahinter. Und diese Fake News, wie wir sie heute nennen, das hat Methode, das so zu verbreiten, damit auch Zweifel gesät werden und Vorbehalte da sind.
Wird das manchmal auch persönlich?
Es wird ab und zu auch persönlich, klar. Also in den sozialen Medien wird dann sehr stark eben auch auf Personen geschossen. Aber wenn es persönlich wird, lehne ich den Dialog ab.
Ähnlich geht es ja auch manchen Klimaaktivisten, wenn sie diskutieren, wie man damit umgehen soll. Darüber reden wir gleich auch noch. Mhm. Claudia Kempfert hält Vorträge, sie geht in Talkshows, sie schreibt populäre Bücher. Wie viel Zeit bleibt da eigentlich noch für die Forschung?
Viel, ja, sehr viel. Denn in der Tat ist es so, erstmal habe ich ein super Team am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Viele, viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die ja auch permanent an den Forschungsthemen weiterarbeiten. Ich baue ja auch auf 15 Jahre dieser Forschung, die wir dort machen. Das heißt, es ist alles nicht neu erfunden oder nagelneu, was ich dann auch in der Öffentlichkeit präsentiere und diskutiere, sondern basiert eben auch auf jahrzehntelanger Forschung teilweise. Und
an was forschen Sie gerade?
Wir arbeiten derzeit an umfangreichen Modellen zur Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Das heißt 100% Erneuerbare. Wie kann man das sicherstellen in ganz Europa oder sogar weltweit? Welche Formen brauchen wir da? Wie muss das Energiesystem umgestellt werden? Welche Kosten werden verursacht, um eben auch eine Einordnung zu bekommen, was die volkswirtschaftlichen Kosten angeht, die ja häufig dann auch mit Mythen belegt werden. Das wäre alles unbezahlbar. Kostenzunahmen, alles Mögliche wird da kolportiert. Wir gucken uns ganz genau an, anhand von empirischen Modellen, auch empirischen Daten, was da tatsächlich dran ist und wie ein solches System ausgestaltet werden muss und wie man es auch einrichten muss, damit es funktionieren kann. Oder andere Forschungen beschäftigen sich mit der CO2-Bepreisung, ein anderes Thema, was im Moment auch sehr aktiv ist, wo wir uns angucken, wenn man CO2-Preise erhöht im Verkehrssektor, im Gebäudebereich, welche Auswirkungen das hat und so weiter. Also Windenergie, wie glücklich das macht und solche Dinge. Also eine breite Palette, wer sich da interessiert, wir haben auf unserer Internetseite alle Forschungsprojekte und alle Themen. Es ist wirklich eine Menge.
Wenn Sie das genauer interessiert, gehen Sie einfach auf hr1.de, da finden Sie dann den Link zu der Seite von Frau Kempfert. Aber bevor Sie weiter forschen können, füllen wir zwei erstmal gemeinsam den hr1-Fragebogen aus. Rein wissenschaftlich sauber. Mein schönstes Privileg als Wissenschaftlerin ist,
dass ich an Dingen arbeiten kann, die mich am meisten interessieren und das mein Leben lang.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Kostet ungefähr, würde ich jetzt schätzen, 89 Cent.
Meine schönste Reise war?
An die Nordsee.
Stolz bin ich darauf.
Stolz bin ich darauf, was mein Team und ich auch an Forschungsleistungen erreicht haben und das schon über wirklich eine lange Zeit.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Pilzrisotto.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es, wenn ich putzen muss.
Glück bedeutet.
Bügeln auch.
Bügeln
und putzen.
Glück bedeutet für mich.
Glück bedeutet für mich, in der norddeutschen Heimat zu sein und entlang zu radeln mit dem Fahrrad.
Das Schwierige an der Demokratie ist.
Das Schwierige an der Demokratie ist, dass man sehr viele Einzelbereiche hat, die man gut miteinander kooperieren lassen muss und auch zueinander bringen muss und gleichzeitig auch die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Ich würde gerne einen Abend verbringen mit Barack Obama. Peinlich war mir zuletzt, dass ich keine Witze erzählen kann. Es passieren zwei Dinge, wenn ich einen Witz anfange. Ich lache mich entweder komplett tot, keiner versteht mehr vor der Pointe, oder ich versemme die Pointe. Aber alle lachen trotzdem, weil ich mich selber tot lache. Und das ist nicht immer, also es ist manchmal peinlich. Ja.
Der Glaube?
Der Glaube ist wichtig.
Ich habe Angst vor.
Ich habe Angst vor Spinnen.
Jetzt haben wir wieder einen Musikwunsch von Ihnen. Es wird italienisch. In Mailand und Siena haben Sie auch schon Lehraufträge gehabt. Kommt es daher?
Ja, das kommt daher.
Können Sie Italienisch?
Ich habe mal gut Italienisch gesprochen. Ich spreche es mittlerweile kaum noch, aber ja.
Was verbinden Sie mit Jovanotti?
Mit Jovanotti verbinde ich die Zeit, die ich in Italien gelebt habe, 1998, wo ich auch an einem Forschungsinstitut tätig war in Mailand, Venedig. Und wir haben auch den italienischen Umweltminister damals beraten. Da war ich auch viel in Rom.
Penso positivo. Jovanotti für Claudia Kempfert. Diese Fridays for Future-Bewegung ist ja ziemlich über Nacht entstanden. Das hat sich unglaublich schnell entwickelt, aber in Corona-Zeiten sind natürlich solche Massendemonstrationen undenkbar. Claudia Kempfert, Sie kennen diese Szene sehr gut. Wer weiß, vielleicht ist das ja alles genauso schnell vorbei, wie es entstanden ist.
Das glaube ich nicht, aus zwei Gründen. Einmal sieht man aktuell schon, dass auch im Internet die Aktivitäten genauso weiterlaufen. Das ist ja ganz interessant, dass das Netz auch genutzt werden kann und dort auch die Aktivitäten und der Austausch weitergeht. Und das Zweite ist, dass uns das Thema weiter begleiten wird. Und sobald wir wieder in, sage ich mal, etwas normaleren Situationen sind nach der Krise, dann wird uns das Thema schlagartig einholen, weil wir Klimaziele erfüllen müssen. Wir müssen das Pariser Klimaabkommen erfüllen. Und wenn wir da nicht gegensteuern, laufen wir in die völlig falsche Richtung. Das heißt, wir brauchen auch die Bewegung einerseits auf der Straße, aber auch im besten Sinne, wie ich es in meinem Buch beschreibe, die For-Future-Bewegung aus allen Bereichen. Scientists for Future, genau. Und dort bin ich auch Teil, zusammen mit 26.000 anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir alle treten dafür ein, dass wir da in Richtung Klimaschutz vorwärts kommen. Und das kann man nicht einfach wieder abschaffen.
Sie geben dann den Aktivisten in Ihrem Buch 53 Aufgaben für den Anfang. Manches überrascht auf den ersten Blick, zum Beispiel anerkenne die Menschenrechte. Ja. Was haben jetzt die Menschenrechte mit der Erderwärmung zu tun?
Die Menschenrechte sind enorm wichtig. Ich beschreibe ja auch in meinen Fragen und Antworten, das bezieht sich eben auch auf die einzelnen Kapitel, warum es wichtig ist zu verstehen, dass wir 17 Nachhaltigkeitsziele haben, die wir erfüllen müssen. Da gehören auch Armutsbekämpfung dazu, da gehört Frauen, Gleichberechtigung dazu, da gehört eben auch die Menschenrechte zu stärken. Und es gibt im vielen Ländern nicht diese Demokratie, wie wir sie hier kennen. Und aus dem Grund ist es wichtig, das zueinander zu bringen. Und das habe ich so ein bisschen versucht, hier auch mal zu erklären, die vielen Nachhaltigkeitsziele, die wir haben, um eben auch uns gemeinschaftlich zueinander zu bringen für dieses Ziel.
Interessant fand ich auch den Rat, ignoriert Klimaleugner einfach. Ja. Ist das wirklich der richtige Weg?
Man muss schon unterscheiden, ob es jetzt tatsächlich ein Klimaleugner ist oder jemand, der einfach nur Skepsis hat, weil er irgendwo was gehört hat und nicht richtig einordnen kann. Klimaleugner sind wirklich diejenigen, die nicht die wissenschaftlichen Fakten anerkennen, die auch nicht zugänglich sind für Argumente, auch nicht für wissenschaftliche Fakten. Da ist jeder gefordert, sich zu informieren, auf welcher Webseite bin ich da jetzt eigentlich? Ist das wirklich ein seriöses Institut? Ist das ein Medium, dem ich trauen kann? Oder ist das irgendwo was Fake News aufgebautes Medium, was einfach nur zum Ziel hat, Falschinformationen zu verbreiten? Das ist mal Schritt eins.
Und aber wie erkenne ich, was falsch ist?
Genau. Und das ist sehr wichtig. Da gebe ich auch eine Anleitung, wie man das erkennt. Denn wissenschaftliche Einrichtungen, jetzt auch bei Corona sehen wir ja, es gibt Einrichtungen, das Robert-Koch-Institut, das ist die Institution, auch die Bundesstellen, die diese Informationen aufbereiten. Und da kann ich mich informieren, wenn ich auf irgendwelche Seiten gehe, wo dann drüber steht, ich bin ein Institut, das bezweifelt, dass Corona überhaupt existiert, dann bin ich eindeutig bei einer Fake-News-Seite. Aber es gibt eben ganz gezielte Klimaleugner, teilweise finanziert, teilweise in ihrer eigenen Blase, die nicht anerkennen wollen, dass es wissenschaftliche Fakten gibt. Und es sind ja nicht viele, aber diese Gruppe, mit denen kann man auch nicht diskutieren. Und da geht es dann darum, sich da nicht zu verfangen in irgendwelchen sinnlosen Debatten mit Personen, die gar nicht zum Ziel haben, Dinge zu diskutieren oder zu hinterfragen.
Jetzt verschenken wir 3 handsignierte Exemplare des Buches Mondays for Future. Kleine Quizfrage, sie hat schon als kleines Mädchen geforscht. Was waren denn so ihre ersten Forschungsgegenstände, die dann allerdings zum Teil verschwunden waren? Und sie war ganz traurig. Wenn Sie sich daran noch erinnern können, jetzt schnell anrufen unter 0800 155 4 mal die 1, 0800 155 4 mal die 1, oder Sie gehen bei uns ins Netz auf hr1.de.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Claudia Kempfert. Und jetzt spielen wir wieder einen Musikwunsch für Sie. Whitney Houston, I'm Every Woman. Ist das auch Ihr persönliches Motto ein bisschen?
Ja, absolut. Ja? Und auch seit den 80er Jahren. Also ich habe mir das Remake von Whitney Houston gewünscht, weil der Ursprung ist ja bei Chaka Khan. Im Übrigen auch eine wunderbare Version. Es gibt eine, die ich wirklich liebe, wo beide zusammen singen. Aber ich glaube, das gibt es nur bei einem Live-Konzert, wo beide diesen Titel zusammen singen. Das ist mein absoluter Favorite.
Müssen Sie manchmal kämpfen in diesem Wissenschaftsbetrieb als Frau? Werden Sie manchmal von den Kerlen, mussten Sie am Anfang vielleicht kämpfen?
Das hat mich nicht begleitet, aber was jetzt ja auffällig ist, ist ja, dass es eine Diskussion gibt und viele Gegner der Energiewende, die das alles nicht wollen und die den Klimaschutz nicht wollen. Und da muss man dann schon manchmal sich doch durchbeißen, würde ich sagen.
Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche männliche Kollegen auch so ihre Prominenz mit Neid und Missgunst betrachten, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das Neid und Missgunst ist, aber das zeigt ja auch die Forschung bei uns am DIW, dass es da ganz komplizierte männliche Verhaltensmuster manchmal gibt, was so Rangspiele angeht, die jetzt Anwesende ausgenommen, selbstverständlich, die manchmal stattfinden, und das macht das Ganze manchmal den Männern untereinander oft kompliziert, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum das so ist, weil man will ja vernünftig miteinander arbeiten und hat eigentlich kein Interesse daran, sich da gegenseitig auszustechen, und das tut immer gut. Ich fördere ja auch viele junge Frauen in meinem Team, da möglichst auch eine breite Mischung zu haben. Da ist auch jeder männliche Kollege schnell dann mal wieder runter vom Baum. Das hilft.
Dann spielen wir Whitney Houston für eine selbstbewusste Frau. I'm Every Woman. Die drohende Klimakatastrophe macht vielen Menschen Angst. Spätestens die beiden letzten sehr trockenen Sommer haben ja gezeigt, dass sich da was ändert. Die Landwirte und die Wälder haben heute schon zu leiden. Was kommt da in den nächsten Jahrzehnten auf uns zu? Claudia Kempfert, viele finden Klimaschutz wichtig, aber sie haben so das Gefühl, ja, die Politik labert nur rum und handelt nicht. Sie differenzieren das ja in Ihrem Buch. Warum ist die Politik so langsam?
Ja, die Politik hat viel Zeit vergeudet, auch durch Debatten, die sehr rückwärtsgewandt waren. Leider in den letzten 10 Jahren gab es Kräfte, auch Lobbykräfte, die alles verhindern. geändert haben, was in Richtung Klimaschutz ging. Und da hat sich die Politik leider zu sehr einbinden lassen und zu sehr auf solche Gegner und auch Torpedierer gehört. Das ist ein Problem. Das hat sich jetzt durch Fridays for Future etwas gelegt. Wir haben jetzt endlich ein Klimapaket und auch ein Maßnahmenpaket auch in Europa mit Green Deal, was in die Richtung geht, wie es eigentlich schon hätte vor 10 Jahren sein müssen und was man nicht gemacht hat. Also insofern ist es richtig, was die Bevölkerung da fühlt. Man agiert zu wenig, man agiert auch zu halbherzig und man argumentiert ja auch noch immer, dass man das tut, weil die Bevölkerung das nicht will. Alle Umfragen zeigen genau das Gegenteil. 80% der Leute wollen, dass Klimaschutz gemacht wird, dass die Politik sich drum kümmert und man auch da das sehen kann, dass da mehr passiert. Also insofern verstehe ich das immer weniger. Und in der Tat, wir haben sehr lange Zeiträume vor uns. Man sieht ja im Moment bei Corona, wie schwierig es ist, dass man allein 4 Wochen abschätzen kann. Hier geht es dann um Jahrzehnte, die man im Voraus mitdenken muss. Und 10 Jahre sind schnell rum. Die letzte Krise, Finanzkrise, haben wir beantwortet mit Abwrackprämien. Heute haben wir Probleme mit Feinstaub, Stickoxiden und Emissionen. Und so weit muss man denken. Und da tut die Politik sich sehr schwer.
Ja, aber Sie sagen auch nicht nur, die Politik ist alles schuld, sondern Sie versuchen ja auch zu erklären, warum es so kompliziert ist, die vielen, vielen Klimaverträge und dass das einfach ein endlos komplizierter Prozess halt auch ist.
Ja, es ist ein endlos komplizierter Prozess. Es hat was auch mit der Demokratie zu tun, die eben umfasst, dass wir sehr, sehr komplizierte Prozesse haben, die einzeln abgearbeitet werden müssen. Aber dennoch ist auch eine Politik schlagkräftiger. Wir sehen es ja im Moment bei Corona, was auf einmal alles gehen kann, wenn man wirklich will. Und insofern könnte man da auch mehr gestalten. Aber in der Tat, in meinem Buch werbe ich ja dafür, dass wir alle Teil der Lösung werden, egal was wir tun, egal wo wir uns einbringen, dass wir auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen, sei es in der Nachbarschaft oder wo auch immer, dass man gemeinschaftlich Dinge angeht und sich auch einbringt, egal an welcher Stelle. Und das finde ich auch sehr wichtig.
Sie beschäftigen sich nun schon seit über 20 Jahren mit dieser einen Frage. Wie oft hatten Sie denn selbst schon das Gefühl, ach, das bringt doch alles nichts?
Ich hatte das Gefühl noch nie, ehrlich gesagt.
Ach, das glaube ich
nicht. Doch, es ist wirklich wahr, weil ich immer finde, es bringt alles was. Wir haben den Green Deal, das war vor 10 Jahren undenkbar. Also insofern habe ich nie den Eindruck, es bringt alles nichts. Wir sind da schon auch einiges weiter. Am Ende müssen wir es einfach erledigen und da geht eben kein Weg dran vorbei.
Woher nehmen Sie diese Beharrlichkeit?
Es ist eine Energie, die mich antreibt. Ich komme aus dem Nordwesten Deutschlands, da gibt es ganz viel Gegenwind. Für mich ist Gegenwind Energie. Und das ist was, was die wenigsten verstehen, dass sie denken, wenn man ganz viel Gegenwind gibt, dann dreht man sich um. Nein, Gegenwind bringt Energie. Und irgendwann hat man ja auch wieder Rückenwind, das ist ja klar. Aber für mich gehört das dazu, weil wir müssen ja auch für unsere Dinge eintreten, egal wo, auch in Familie. Man muss für Meinungen oder für bestimmte Überzeugungen streiten und das gehört ja auch einfach dazu.
Claudia Kempfert in HR1.
HR1 Talk.
Schauen wir zum Schluss noch einmal kurz nach vorne. Alles wartet darauf, dass die Corona-Krise endlich überstanden ist. So langsam dämmert uns, wir werden noch lange damit leben müssen. Frühestens, wenn ein Impfstoff da ist, wird sich der Alltag normalisieren. Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das betrifft ja alle Lebensbereiche. Energieökonomin Claudia Kempfert, was glauben Sie, was können wir aus der Corona-Krise für die Klimapolitik lernen?
Ich glaube, dass wir 2 Dinge lernen können. Das eine ist, dass wir ja im Moment merken, dass Dinge, die wir immer für unvorstellbar hielten, Videokonferenzen täglich zu machen, mit dem Fahrrad in der Großstadt unterwegs zu sein, ohne dass man große Probleme hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, das ist ein großer Lerneffekt, dass es auf uns alle ankommt, dass wir alle Teil der Lösung sind, dass wir Solidarität, gelebte Solidarität, die Lösung für die Krise ist. Und das ist das, genau das, was wir bei der Klimakrise auch brauchen, dass wir alle mitmachen, dass wir die Demokratie stärken und sie nicht schlecht reden, sondern alle Institutionen, ob das die Wissenschaft ist, man hört auf die Wissenschaft, man hat lange Szenarien, die auch die Pandemieforschung uns ja gegeben hat, man hat die Umsetzung aus der Politik und man hat die Gesellschaft, die es mitträgt. Genau das sind die Bausteine für eine kluge Klimapolitik, die tatsächlich funktioniert. Und diese beiden Komponenten, die können wir mitnehmen. Und wenn das gelingt, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir das auch mit der Vermeidung der Klimakrise hinbekommen.
Sie haben gefordert, wir brauchen jetzt einen neuen Gesellschaftsvertrag. Was meinen Sie damit?
Ich meine einen Generationenvertrag im Kleinen wie im Großen. Also es geht ja darum, dass die Jugend heute zu Recht den Älteren vorwirft, warum habt ihr das zugelassen und ihr seid zu untätig, was Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimaschutz angeht. Ihr wisst doch seit 40 Jahren, worum es geht. Das berichte ich ja auch in dem Buch sehr umfassend. Und zum anderen geht es darum, dass die Älteren sagen, na gut, aber wir können jetzt nicht die Welt zurückdrehen. Wir müssen ja auch irgendwie Lösungen gemeinschaftlich erarbeiten. Dass dieser Generationenkonflikt, den zu lösen, also ich will mit Mondays for Future, dass alle an einem Tisch sitzen, auch Lösungen erarbeiten und dann auch umsetzen. Im Großen für die Gesellschaft, aber auch im Kleinen, in jedem Verein, in jeder Schule, in jedem Unternehmen kann man überlegen, wo finde ich jetzt meine Mitstreiter, wo können auch die einzelnen Generationen zueinander finden und gemeinschaftlich Lösungen erarbeiten. Und das ist ja auch etwas, was wir im Moment in der Krise sehen, dass es sehr darauf ankommt, die Jüngeren helfen den Älteren im Moment durch die schrecklicherweise Isolierung und Social Distancing. Und in der Bewältigung der Klimakrise müssen die Älteren den Jüngeren helfen.
Ach so, jetzt ist Zeit für...
Ja, weil wir auch Lösungen auf den Händen haben und endlich auch beginnen müssen, sie umzusetzen. Und das sind wir der Jugend absolut schuldig.
Also Sie meinen, weil die Jugendlichen in den letzten Wochen zu Hause geblieben sind, damit die Oma nicht krank wird an Corona, soll jetzt Oma, der eigentlich das Klimaschutz bis jetzt egal war, sich jetzt auch bei Mondays for Future engagieren?
Also so würde ich es jetzt nicht unmittelbar formulieren und schon gar nicht mit dem Weil und Dann. Aber mir ging es um das Prinzip, dass man sieht, eine Gesellschaft steht beieinander. Und egal von welcher Seite ich komme, wir sind alle in einem Boot und wir haben es alle selbst in der Hand, die Lösung zu erarbeiten. Und das sieht man im Moment, funktioniert ja, wenn wir es ernst meinen.
Trotzdem wird der Regenwald weiter abgeholzt, trotzdem wächst die Bevölkerung in Indien und in anderen Ländern. Wo werden wir im Jahr 2050 stehen?
Also ich hoffe, dass wir Länder wie Brasilien, die im Moment den Regenwald abbrennen, davon bewegen können und sei es mit Geld, dass sie das bitte unterlassen, weil es brennt hier die Lunge unserer Welt und da werden wir langfristig keine Lebensbedingungen haben, die der Jugend im Moment hilft. Und ich hoffe auch, dass wir mit klugen Lösungen auch in Indien, egal wo, die erneuerbaren Energien so billig haben, dass sie überall eingesetzt werden, dass wir auch eine saubere Trinkwasserversorgung haben, dass wir Zugang haben zu Strom mit Solarenergie, all die Szenarien sind heute da. Die zeigen wir auch in den Forschungen, dass das funktioniert. Und jetzt geht es darum, dass wir aus Deutschland heraus die ökonomischen Rahmenbedingungen so setzen, dass die Hebel umgestellt werden. Die Finanzbranche im Übrigen auch, die ihre Gelder eben nicht mehr für Kohlekraftwerke gibt, sondern dann für neue, nachhaltige Technologien. Und jetzt ist die Zeit reif für diese umfassenden Lösungen. Die Jugend wird uns weiter Druck machen, das wird auch weiterhin so sein. Und Sie haben recht und die Wissenschaft steht dahinter und sagt auch, genau das ist jetzt dringend angesagt.
Claudia Kempfert, herzlichen Dank für dieses sehr engagierte Gespräch. Man merkt, wie wichtig Ihnen das alles ist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oho.
Das kann auch ein Lebensmotto sein oder ein Liedtext oder irgendwas.
Ja, mein Lebensmotto ist, suche dir einen Beruf, den du liebst und du brauchst nie in deinem Leben zu arbeiten.
Waren die letzten 2 Stunden Arbeit?
Absolut nein. Großes Vergnügen.
Für mich auch nicht. Da haben wir beide was richtig gemacht.
Ja, sehr gut.
HR1, genau meins.